Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Die Arbeitsbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern stehen im Mittelpunkt unserer Reihe Was kostet die Kunst? Im Gespräch im Rahmen des Denkfabrik-Schwerpunkts von Deutschlandradio 2022 über die neue Working Class heute Peter Schneider, Schauspieler, Musiker, neuer Polizeirufermittler aus Leipzig. Außerdem ein Gespräch über die Pläne zur besseren Absicherung von freischaffenden KünstlerInnen. Und dann schauen wir auf eine Ausstellung des Bauhaus Lab in Dessau. Vegetation unter Strom heißt das Projekt. Gestern hat die neue Vorsitzende der Kulturministerkonferenz Nordrhein-Westfalens, Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken, angekündigt, sie wolle in ihrer Amtszeit, also in diesem Jahr, für eine bessere Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern sorgen. Die können sich zwar Renten und Kranken versichern über die Künstlersozialkasse, wenn sie aber arbeitslos werden, ob nun durch pandemiebedingte Schließungen oder sonst wie, dann fallen sie zurück auf die Grundsicherung. Viele Freiberufler haben das in den vergangenen Jahren schmerzhaft erfahren müssen. Schon vor der Wahl wurde deshalb der Ruf nach einer Arbeitslosenversicherung für FreiberuflerInnen oder nach der Einbeziehung von Soloselbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung lauter. Der Kulturrat formuliert das heute gar als Arbeitsauftrag an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Auch Interessenverbände der KünstlerInnen fordern eine grundsätzliche Besserstellung von Kulturarbeit schon länger. Und für sie zum Beispiel Matthias Hornschuh. Er ist Filmkomponist, aber auch Vorsitzender des Verbandes Media Musik, Vorstandsmitglied im Kulturrat NRW und stellvertretender Präsident des Landesmusikrats Nordrhein-Westfalen. Er schilderte im Gespräch, wie es bislang läuft bei Künstlerinnen und Künstlern, wenn es nicht so läuft.
Ja, es ist tatsächlich so, dass Sie das genau richtig beschreiben. Es geht um Einnahmeausfälle und es geht tatsächlich nicht um Arbeitslosigkeit. Denn ein Künstler, eine Künstlerin, der oder die nicht länger auf eine Bühne darf, weil diese Bühne geschlossen wird durch eine behördliche Verordnung, ist ja nicht arbeitslos. Die Arbeit geht ja weiter. Programme müssen geschrieben werden, aber auch zum Beispiel die Geschmeidigkeit am Instrument, die Spielfähigkeit, die Auftrittsfähigkeit muss gesichert sein. Das heißt, die Arbeit geht weiter, aber das Einkommen bricht weg. Und auf diese Konstellation ist offensichtlich der Staat überhaupt nicht vorbereitet. Und das, nachdem er über Jahrzehnte tatsächlich dazu beigetragen hat, dass wir mit dieser Schwemme von FreiberuflerInnen und Soloselbstständigen tatsächlich jetzt versorgt sind. Stichwort Ich-AG.
Und das Wortgeklingel über die sehr hohe Bedeutung von Kunst und Kultur war ja doch auch in Corona-Zeiten stark. Was also tun?
Also ich bin da tatsächlich manchmal ein bisschen angestrengt. Ich würde gerne diesen Begriff der Systemrelevanz vom Tisch haben. Natürlich sind wir irgendwie systemrelevant. Wir sind aber als KünstlerInnen nicht systemstabilisierend, sondern unsere Aufgabe ist ja tatsächlich, das System zu erneuern, in Frage zu stellen, zu reflektieren und zu einem Innovationsklima beizutragen. Und das eben unter der Bedingung, dass das, was wir dort leisten, bedingungslos zu erfolgen hat. Das heißt, durch die Kunstfreiheit im Grundgesetz gedeckt. Was wir aber eben feststellen, ist, dass kulturelle Arbeit nicht als Arbeit anerkannt wird, en gros. Und deswegen ist es auch wichtig gewesen, dass wir direkt darauf hingewiesen haben, dass Hubertus Heil als Minister für Arbeit und Soziales hier mit im Spiel ist. Denn tatsächlich der Aspekt der Arbeit ist einer, der nicht auf die Länder, auf die Kommunen und damit auf die Kultur im engeren Sinne abzuwälzen ist.
Nun schlägt NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken eine Absicherung durch die Sozialversicherung vor. Ein Gutachten, wie das rechtlich organisiert werden könne, sei dazu in Arbeit. Worauf kommt es in Ihrer Sicht, Matthias Hornschuh, also aus Sicht der Künstlerinnen und Künstler an bei einer solchen Versicherung?
Also die Versicherung ist wichtig, sie ist tatsächlich von nachhaltiger Bedeutung, aber sie wird nicht unsere Probleme lösen. Trotzdem müssen wir das Projekt ernst nehmen. Wichtig ist zum Beispiel, was Carsten Broster, der Hamburger Kultursenator, immer wieder betont, dass soziale Absicherung nicht möglich sein wird ohne tragfähige Vergütung. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir über die Instrumente der Absicherung nachdenken müssen. Wir haben in einer Arbeitsgruppe des Kulturrats Nordrhein-Westfalen jüngst eine Matrix von Maßnahmen erarbeitet, die in vier Dimensionen gestaltet ist. Mhm. Wir sprechen über Pflichtvergütung, Mindestvergütung, Absicherungsmaßnahmen und dann schließlich Best-Practice-Verpflichtungen für jeden oder jede, der öffentliche Mittel bewirtschaftet. Und ganz zentral wird dabei sein, dass man marktgerechte, das heißt unserer Realität angemessene Bemessungsgrundlagen findet. Und da wird zum Beispiel beim Stichwort Mindestvergütung sowas wie ein Mindestlohn, das heißt ein Stundensatz, nicht tragfähig sein. Das Beispiel, was dabei immer im Raum steht, ist, dass einer Opernsängerin, die studiert ist und vielleicht sogar Professorin ist oder was auch immer, die einfach schlechterdings nicht angemessen zu bezahlen wäre, wenn man ihr die 90 Minuten Auftrittszeit vergüten würde. Ich glaube, das erschließt sich sofort, dass die Arbeit sehr viel mehr ist als das, was auf der Bühne geschieht.
Naja, und das ist ja genau das Problem. Künstlerinnen und Künstler haben keine festen Arbeitszeiten, das haben Sie schon gesagt. Sie haben keine regelmäßigen Einkünfte. Sie müssen hauptsächlich selbst vorsorgen und das können viele nicht, weil das Gehalt eben kein regelmäßiges ist. Also die Frage lautet, wie wäre für diese Gruppe Absicherung, zum Beispiel nach dem Vorbild der Arbeitslosenversicherung zu schaffen?
Also zunächst mal wäre es unglaublich wichtig, dass es für uns überhaupt rechtssichere Möglichkeiten von Rücklagenbildung gäbe. Was wir jetzt festgestellt haben in der Corona-Situation ist, dass wir gezwungen wurden, unsere Rücklagen abzuschmelzen in einer Situation, deren Zustandekommen wir nicht selbst verschuldet haben. Dann sind wir in einer Situation, in der zugleich das Zinsniveau ganz erbärmlich ist und in der man uns immer drängt, möglichst risikobewehrt an die Börse zu gehen mit unserem Geld. Das, was uns wirklich helfen würde, wäre uns tatsächlich zinssichere, rechtssichere und auch abschmelzungssichere, das heißt zugriffssichere Möglichkeiten des Sparens zu geben. Das wäre so simpel, das erfindet aber nicht statt. Es hat was damit zu tun, dass im Grunde genommen eine Denke im Moment dominiert, die besagt, dass wer sich nicht an die Komplexitäten staatlicher Instrumente anzupassen vermag, eben auf der Strecke bleiben kann. Und da stellen sich gesamtgesellschaftliche Fragen, die viel, viel größer sind als nur diejenigen der Kultur.
Ganz kurz zum Schluss, Sie haben auf Ihren Ideenkatalog verwiesen. Ja. Wenn Frau Pfeiffer-Pönsken das innerhalb eines Jahres nun ins Werk setzen möchte, was sie angekündigt hat, ist das realistisch? Womit müsste man anfangen?
Man müsste zunächst mal damit anfangen, die Ressorts als Zusammenhang zu denken, statt sie getrennt zu denken. Allein die Tatsache, dass wir in einem Kulturhoheitskomplexitätsgebilde wie der Kulturpolitik uns hier bewegen, macht es uns ja fast unmöglich, die Dinge als eins zu denken. Wir müssen aber Bund und Länder und Kommunen hier als eins denken. Wir müssen gleichzeitig die privaten MarktteilnehmerInnen mitdenken und wir müssen Arbeit und Soziales und damit Bundeszuständigkeit gleichzeitig auch mitdenken. Und ich tatsächlich interessiere mich relativ wenig dafür, ob es möglich sein wird, das innerhalb eines Jahres hinzukriegen. Wir müssen es halt endlich anfassen. Und da ist es vielleicht wirklich ganz gut, dass, obwohl wir keineswegs unglücklich sein konnten über die letzte Kulturstaatsministerin, die wir hatten, dass wir jetzt eine Veränderung auch in der Struktur haben, die möglicherweise einen schmerzfreieren Zugang zu neuen Instrumenten und zu anderen Denkweisen ermöglicht.
Matthias Hornschuh, Mitglied bzw. Vorstand in vielen Kulturbranchenverbänden, war das. Im Kulturkapitel des Koalitionsvertrags ist die bessere Absicherung von Hybridbeschäftigten übrigens festgehalten. Und um die soll es jetzt gehen. Was kostet die Kunst? Ist unsere Reihe überschrieben, mit der wir die Arbeitsbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern zu Beginn dieses Jahres im Rahmen unserer Deutschlandradio Denkfabrik abklopfen. Mein Gast heute ist ein wahres Multitalent. Peter Schneider ist Schauspieler, er spielt Klarinette und Saxophon, er komponiert Musik fürs Theater und gehört zu jenen, die parallel immer auch im Fernsehen zu sehen sind. In der Netflix-Serie Dark, im Tatort, in vielen Spielfilmen wie Heimat 3 von Edgar Reitz und seit Mai vergangenen Jahres ermittelt er als Kommissar Michael Lehmann zusammen mit Peter Kurt im neuen Polizeiruf aus Halle. Peter Schneider hat sich schon früh in der Corona-Krise zum Thema zu Wort gemeldet in einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung. Ich habe ihn zuerst gefragt, was denn die Fallstricke sind, wenn man wie er auch viel im Fernsehen arbeitet.
Na, das Grundproblem, sage ich mal, von freiberuflichen SchauspielerInnen ist eigentlich, dass wir in dem Sinne keinen wirklichen sozialversicherungsrechtlichen Status haben. Das heißt, wir agieren eigentlich als Selbstständige, haben ein wirtschaftliches Risiko, was die ganzen Zwischenzeiten, in denen wir zu Hause arbeiten, uns vorbereiten, was weiß ich, und werden aber in der Künstlersozialkasse oder in bestimmten Institutionen, die dafür geschaffen sind, nicht wirklich aufgefangen. Und das ist sozusagen im Zuge der Pandemie und der Corona-Krise wie eine Lupe zum Vorschein getreten, weil wir im sozialversicherungsrechtlichen Sinne keine Solo-Selbstständigen sind. Das heißt, wir sind kurzfristig beschäftigt, wenn wir als Gast am Theater arbeiten oder beim Film arbeiten, also schreiben keine Rechnungen, sind für sehr kurze Zeiten angestellt und haben in den Zwischenräumen aber das Problem, dass wir uns um alles andere dann selber kümmern müssen und das auch bezahlen müssen. Und da entstehen Riesenlücken in der Altersvorsorge und manchmal, wenn kein Geld da ist, entstehen dann auch Lücken in der Krankenversicherung und es gibt sozusagen nur die Möglichkeit, wie es bei mir Gott sei Dank ist, dass man irgendwie genug Geld verdient, dass man diese Zeiten auch überbrücken kann oder aber dann Hartz IV. Und das ist der Zustand, der durch Corona und durch die Pandemie extrem als Problem zutage getreten ist.
Wir haben da gerade schon im Gespräch vorher davon gehört. Haben Sie denn als Schauspieler oder Ihre Kolleginnen eine Vorstellung davon, wie das besser gemacht werden könnte?
Ja, also ich bin dann, nachdem ich so sehr viel geschrieben hatte, auch an die Monika Grüters hatte ich geschrieben, dass diese Hilfen nicht greifen und so weiter, irgendwann ins Ensemble-Netzwerk eingetreten und wir haben uns zusammengetan zu einer Arbeitsgruppe, hybride nennt sich das, also diese Beschäftigungsverhältnisse, in denen wir arbeiten, sind halt hybride Beschäftigungsverhältnisse, wo wir mal versucht haben herauszufinden, was könnte uns denn helfen. Und ich sag mal, das A und O ist, also einer minimalsten sozialen Absicherung ist eine Krankenversicherung, eine Rentenversicherung und wenn es geht, eine Arbeitslosenversicherung, in die man einzahlt. Und das alles geht zurzeit sehr gut, wenn man wirklich als Selbstständige oder als Selbstständiger arbeitet im künstlerischen Bereich, weil man dann in die Künstlersozialkasse kommt und sozusagen, wenn man einmal Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hatte, dann auch in die freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbstständige einzahlen kann. Und damit hätte man sozusagen so ein kleines Notprogramm, wenn irgendwas wirklich schief läuft. Da haben wir dann mal versucht, überhaupt aufzudröseln, was es denn für Beschäftigungsverhältnisse gibt und haben so eine Art Think Tank erarbeitet, die man auch auf der Seite des Ensemble-Netzwerks sich angucken kann, wie man Leuten helfen kann, was so die Kommunikation mit dem Arbeitsamt, mit dem Jobcenter betrifft und so weiter. Und jetzt gibt's ein Projekt, das nennt sich Systemcheck, das sozusagen auf Beschluss des Bundestages eigentlich entstanden ist, wo man versucht, empirisch wirklich zu erforschen die nächsten 2 Jahre, wie geht's uns und was kann man besser machen, damit unsere Absicherungssysteme besser arbeiten und vor allem in einem Bereich arbeiten, wo man sich so als unterem künstlerischen Mittelstand bezeichnen kann.
Stichwort unterer künstlerischer Mittelstand. Wenn man es von außen betrachtet, dann sieht es fast so aus, als ob Sie schon womöglich zu den Besserverdienern in der Branche gehören. Vor allem, wenn man es mit den Einstiegsgehältern oder Honoraren im Theater vergleicht. Das war ja bis vor kurzem wirklich das nackte Elend.
Das ist immer noch das nackte Elend. Ich bin auch sehr dankbar und demütig, dass ich gleich, nachdem ich studiert habe, in diese Freiberuflichkeit gegangen bin und dass die auch für mich so funktioniert. Weil ich gedacht habe, so wie diese Festanstellungen an den Theatern laufen, ist das ja eigentlich nicht machbar. Ne? Also man muss dazu wissen, die Mindestgage, es gibt eigentlich nur eine Mindestgage beim NV Bühne, beträgt nach wie vor 2000 Euro brutto. Das ist wirklich nicht viel. Und dafür arbeitet man dann teilweise 50, 60 Stunden. Das ist mal erhöht worden, glaube ich, vor ein paar Jahren, weil man Angst hatte, dass man unter den Mindestlohn fällt mit der vorherigen Mindestgage, die, glaube ich, bei 1850 Euro lag. Und das ist eine Katastrophe sozusagen, weil auch strukturell ganz viel an diesen Arbeitsbedingungen nicht stimmt. Man bekommt seinen Dienstplan für den nächsten Tag am Theater als Schauspieler oder Schauspielerin, also wenn man nach NV Bühne arbeitet, am Tag vorher 14 Uhr. Das heißt, bis dahin weiß man nicht, was am nächsten Tag eigentlich los sein wird und ob man die Kinder aus der Kita abholen kann oder ob man vielleicht mal in eine andere Stadt fahren kann. Wenn man in eine andere Stadt fahren will, weil man frei hat, muss man das beantragen und bekommt dann einen Urlaubsschein und darf dann in eine andere Stadt fahren. Also das sind so viele strukturelle Probleme in unserem Bereich, sei es bei den Festanstellungen, sei es bei den Freiberuflern und Freiberuflerinnen, dass das Bündnis für die freien darstellenden Künste, die das sozusagen ins Leben gerufen haben, diesen Systemcheck, dass das jetzt endlich mal empirisch analysiert wird, was eigentlich los ist bei uns.
Dann erzählen Sie doch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also Sie leben in Leipzig, Sie machen den Polizeiruf in Halle, Sie stehen auf Theaterbühnen, Sie komponieren, Sie haben Familie. Das klingt nach Freiheit, aber auch nach ganz viel kluger Terminplanung. Das haben Sie ja gerade angedeutet, von steuerrechtlichen Fragen mal ganz zu schweigen. Wie sehen Sie sich selbst in diesem Multitasking-Metier?
Naja, ich sag mal so, ich habe mittlerweile das Gefühl, und das bestätigen mir auch bestimmte Studien, die ich gelesen habe, dass ich eigentlich nur noch zu 30-40% künstlerisch tätig bin und den Rest in die Verwaltung meines kleinen Unternehmens stecke. Und das ist natürlich eine ziemlich schlechte Quote, weil man ja eigentlich diesen Weg gegangen ist, um als Künstler oder Künstlerin zu arbeiten.
Nun haben die Theater ja aber auch große Angst seit Corona, nämlich Angst, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer wegbleiben und Angst, dass die eigenen Leute abwandern, also die Künstlerinnen und Künstler, weil ja die TV-Produktionen eher wieder angelaufen sind und möglicherweise auch attraktivere Arbeitsbedingungen bieten. Es mussten sich ja tatsächlich viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, Peter Schneider, umorientieren.
Ja, das ist eine ganz tragische Entwicklung, dass natürlich aufgrund dieser existenziellen Not, die hier existiert seit der Corona-Pandemie und auch aufgrund der fehlenden Hilfen, das muss man dazu sagen, es gibt viele, viele Menschen, die in andere Berufe gehen müssen, weil sie einfach irgendwie ihre Miete bezahlen müssen. Und diese Menschen werden uns irgendwann fehlen. Und ich gebe Ihnen recht, es fehlen auch die Zuschauer und Zuschauerinnen, weil die Theater ja wirklich nur noch temporär eigentlich offen haben. Ich sag mal, die Krise mit den Zuschauern und Zuschauerinnen, das ist eine Krise, die gibt es seit 15 bis 20 Jahren. Die Theater haben in vielen Städten verpasst, sich in die Herzen der Bewohner, sich da irgendwie unabdingbar zu machen. Man hat ja in manchen Städten das Gefühl, es merkt gar keiner, wenn die Theater nicht spielen. Wo ich mir auch eine Reflexion wünschen würde von den Machern und Macherinnen, warum da keine Sehnsucht da ist. Was kann man jetzt machen, um sich diese Herzen zurückzuerobern und vor allem die jungen Herzen, die ja irgendwie auch unsere Zukunft sind?
Und haben Sie denn eine Antwort, Peter Schneider?
Ich glaube, man muss die Strukturen an den Häusern ändern. Das ist ja auch viel hochgekocht jetzt in der Corona-Zeit, was Machtmissbräuche betrifft, was Arbeitsbedingungen betrifft, was ein Zustand von fehlender Kreativität betrifft durch schlechte Stimmung. Da gibt es, sagen wir mal, auch Hoffnung über die Gewerkschaften, über die GdBA. Es gibt das Ensemble-Netzwerk, wo es eine Solidarität auch unter den Theaterschaffenden gibt. Und ich glaube, man muss als erstes wieder Verhältnisse schaffen an den Häusern, wo eine Atmosphäre existiert, unter der die Menschen gerne arbeiten. Und dass man einfach darüber versucht, diese tolle Kulturlandschaft, die wir haben, ein fröhlicheres Gesicht anzumalen und dadurch Menschen wieder als Zuschauende und Zuhörende zu bekommen.
Der Schauspieler Peter Schneider über die Arbeitsbedingungen von Freiberuflern am Theater. Das Bauhaus repräsentiert die Architektur der Moderne. Es ging bei den Gebäuden um klare Formen, die Aufhebung der Trennung von Innen und Außen oder von Kunst und Handwerk. Die Ideen von Walter Gropius setzten auf industrielle Fertigung und auf technische Errungenschaften, wie etwa die Kohle, die gerade im Osten Deutschlands tiefe Spuren hinterlassen hat, abgebaggerte Landschaften und Umweltverschmutzung. Die Ausstellung »Vegetation unter Strom« im Bauhausmuseum in Dessau denkt nun das Bauhaus und die Umwelt zusammen. Unsere Landeskorrespondentin Ann Tran hat sie für uns gesehen.
Als das Bauhaus Anfang des letzten Jahrhunderts entstand, ging es um neue Formen, klare Linien. Ein Meilenstein für die Architektur. Bis heute. Was damals vom Gründer Walter Gropius und seinen Mitstreitern nicht bedacht wurde.
Was nicht erzählt wird, ist eben der Preis. Und der hat dann was mit den großen Braunkohlebrachen in unmittelbarer Nachbarschaft zu tun.
Regina Bittner ist Leiterin der Akademie der Stiftung Bauhaus Dessau. Vegetation unter Strom heißt die aktuelle Ausstellung des Bauhaus Labs. Keine Ausstellung im Wortsinn, sondern ein dreimonatiges interdisziplinäres Forschungsprogramm, vor allem für BerufseinsteigerInnen aus dem Bereich Architektur und Design. Das Lab gibt es seit 2013. Im Mittelpunkt jedes Jahrgangs steht ein Objekt, das dieses Jahr aus dem Kreismuseum Bitterfeld kommt.
Wir haben uns schon überlegt, dass wir auch mal wieder ein regionales Objekt nehmen sollten und nicht immer nur internationale.
Das macht das Objekt nicht weniger spannend. Ein Herbarium, zusammengepresste Zweige, Blüten, die Blätter einer Buche, eingeklebt auf kariertes Papier, die bei näherer Betrachtung auffällige, unnatürliche, dunkle Stellen aufweisen. Spuren der Industrialisierung.
Das sind Pflanzen, die aus der Gotsche stammen. Die Gotsche wurde kurz danach abgebaggert und war ja einer der wichtigsten Braunkohle, sozusagen Tagebaue, die unter anderem dann auch Czernowitz befüttert haben, das damals größte europäische Kraftwerk.
Auch Walter Gropius setzte in Dessau auf die noch neue Kohletechnologie. Sie galt damals als besonders leistungsstark. Beste Bedingungen für sein Werk. Gropius musste sich keine Gedanken darüber machen, woher Strom und Wärme für neue Gebäude herkommen, weil die Region so gut vernetzt war. Die Ausstellung will kritisch diesen Aspekt der Geschichte des Bauhauses erzählen.
Aus der Perspektive von Klimawandel und Umweltfragen und Ressourcenknappheit, die wir heute haben, auf diese spezifische Region mit ihrer Umweltzerstörungsgeschichte aufmerksam zu machen.
Dazu haben die 8 internationalen Teilnehmenden des Bauhaus Labs 3 Monate in Bitterfeld recherchiert, das bis heute mit den Altlasten der Chemie- und Kohleindustrie kämpft.
Eines der Dinge, die mir beim Besuch des Ortes besonders auffielen, war seine Ebenheit. Beim Herumlaufen hatte man wirklich nicht das Gefühl oder den Eindruck, dass man tatsächlich auf dem Boden steht, auf dem man steht.
Erklärt Lily Carr, eine junge Architektin aus Großbritannien. Sie hat sich vor allem mit der Zusammensetzung des Bodens vor Ort beschäftigt.
Was macht die Vegetation mit diesem Boden, der immer und immer wieder neu gemacht wurde?
In der Ausstellung findet sich deshalb auch ein Stück Braunkohle mit Resten eines Mammutbaums und Zypressen. Genauso wie ein Zeitzeugeninterview mit einem ehemaligen Braunkohlekumpel, eine eigene Ausstellungszeitung und Regina Bittners persönliches Highlight.
Ganz hinten gehen?
DDR-Plakate, die für Naturschutzwochen im Kohlebaugebiet werben.
Sie müssen sich einfach vorstellen, dass ringsherum die Natur bzw. die Landschaft radikal abgegraben und abgebaggert worden war, aber trotzdem eben auch Naturschutzwochen stattgefunden haben, in denen man sich darum gekümmert hat, wie kann man unter dem Titel sozusagen des Schutzes bestimmte Areale doch noch bewahren.
Zu sehen ist ein Waldstück mit Rehen, umringt von Kraftwerkstürmen und Industriegebiet. Ein Bild, das sinnbildlich für die gesamte Ausstellung steht.
Diese Poster sprechen eine sehr eindeutige Sprache, finde ich zumindest, wenn Sie sich das hier anschauen, wo so eine Oase in der Mitte steht und ringsherum sozusagen die Erfolge der Modernisierung und Industrialisierung konnte dargestellt werden, was die ganze Ambiguität und Widersprüchlichkeit eben auch der Idee von Naturschutz eben auch so ein bisschen mittransportiert.
Vegetation unter Strom ist eine Ausstellung für alle, die sich für die gesellschaftlichen Folgen der Bauhauszeit am Industriestandort Dessau und Bitterfeld interessieren. Wer nur Design und Architektur bestaunen will, ist in wenigen Gehminuten im Bauhausmuseum besser aufgehoben.
Antran berichtete. Und jetzt fehlen noch die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Die legendäre Münchner Filmkritikerin Ilse Kümpfel-Schliegmann, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Ponky, ist tot. Sie schrieb von 1956 an Kritiken über Kino und Fernsehen für das Münchner Abendblatt in der Kolumne Ponky sieht fern. Und sie wurde von Leserinnen und Lesern für ihre ehrlich, offene und fundierte Art zu schreiben genauso geschätzt wie von den Filmschaffenden selbst. So wurde sie eine Instanz. Zum Schreiben gekommen hingegen war sie eher zufällig.
Es hat sich dann auch so ergeben, weil ich immer über irgendwas meinen Senf abgelassen habe. Und dann hat mich einer mal angeredet, der brauchte Filmkritiken und schon war ich in der Falle, im Kino. Ich habe also mein halbes Leben im Kino verbracht.
Ponky, die Filmkritikerin, starb am 30. Dezember im Alter von 95 Jahren. Und auch der Designer Karl-Klaus Dietl ist gestorben im Alter von 87 Jahren. Dietl hat zahlreichen DDR-Produkten ihr Aussehen gegeben. Dazu gehören etwa das Moped Simson S50, das Radio RK5 mit Kugellautsprechern und Schreibmaschinen der Marke Erika. Er gilt als einer der Väter des sogenannten offenen Prinzips, das künftige Änderungen, aber auch den Austausch einzelner Teile und Reparaturen bei der Gestaltung berücksichtigte. Intensiv beschäftigte er sich auch mit Entwürfen für Autos, gestaltete den Wartburg 353 und entwickelte das Nachfolgemodell des Trabant 601, das aber nie gebaut wurde. Die Kunstsammlungen Chemnitz hatten erst im vergangenen Jahr eine Ausstellung mit Dietls Arbeiten gezeigt. Er wurde 2014 für sein Lebenswerk mit dem Designpreis der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die Theaterwissenschaftlerin Kathi Lorch wird neue Direktorin des Museums für sächsische Volkskunst und der Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Sie leitet damit das Museum mit seinen vielfältigen Beständen von erzgebirgischen Schnitzereien bis zum historischen Spielzeug, zum anderen eben die Puppentheatersammlung, die weltweit als eine der größten ihrer Art gilt und 2023 einen neuen Standort im Dresdner Kultur- und Kreativzentrum Kraftwerk Mitte beziehen soll. Kathi Lorch kennt sich dort aus. Seit Juni 2019 ist sie Projektleiterin mit der Konzeption und Organisation des Neustarts betraut.
Und das war Kultur heute. Corona beschäftigt auch die Kollegen der Information am Abend, gleich nach den Nachrichten mit Malte Hennig. Und hier am Mikrofon von Kultur heute verabschiedet sich Karin Fischer.